Das Camp war für mich wirklich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie ihr das bisher in den letzten Jahren gemacht habt, Weihnachten. Dieses Jahr weiß ich, heute, wenn ich zu meinem Vater fahre, der hat einen schönen Kamin, und das allererste Mal weiß ich zu schätzen, wie kuschelig warm so ein Kamin sein kann. Das Lagerfeuer ist zwar schön, aber das Gesicht friert, die Nase ist kalt und manchmal ist man sich doch zu cool dafür, für so ein tolles Wintercamp. Zu cool für diese Welt war das Thema. Heute geht es mir um die Weihnachtsgeschichte von Petrus, die wir alle kennen. Fast alle, und wer noch nicht, der wird sie heute kennenlernen. Zu cool für diese Welt. Es ging da bei uns, bei diesem Camp, darum, dass Jesus aus einem ganz anderen Grund gekommen ist als, kennt ihr das Lied Unheilig? Nee, das Lied von Unheilig, zum Leben geboren, um zu leben. Vielleicht kennen das einige, das läuft öfters mal im Radio. Und das Lied ist entstanden, als der Sänger mit seinem Freund unterwegs war und dabei zusehen musste, wie sein Freund gestorben ist. Und dann hat er dieses Lied komponiert und hat den Text geboren, um zu leben, seinem Freund gewidmet und hat gesagt, eigentlich sind wir Menschen dafür geboren, um zu leben, nicht um zu sterben. Und Jesus, wenn wir uns Weihnachten treffen, wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus als kleines Baby geboren wurde, ist er eben nicht gekommen, um geboren zu werden, um dann leben zu können. Er kam, um zu sterben. Darum ging es. Und wenn wir uns Weihnachten anschauen, dann ist Weihnachten eben mehr als die Geburt von Jesus. Und mehr als einfach nur ein kleines Kind in der Krippe. Weihnachten ist eben auch die Geschichte, die Petrus mit Jesus machte. Weihnachten bedeutet oft auch eine Entscheidung fällen. Wenn ein Kind geboren wird, das gekommen ist, um für mich zu sterben, lässt mich das dann cool und kalt oder macht das etwas mit mir? Darum soll es mir heute mit euch gehen. Und ich weiß, dass Entscheidungen gar nicht immer so leicht sind. Man müsste oder könnte sich ja festlegen. Und festlegen, das tun wir hier und da schon gerne, aber in manchen Bereichen eben nicht. Ich glaube, dass es bestimmt sehr leicht ist, wenn wir uns fragen, wo wir uns festlegen sollen in bestimmten Fragen, wie zum Beispiel, lasse ich mich darauf ein, dass ich sage, die Politik ist für den Atomausstieg und jetzt wieder nicht. Ich glaube, ich habe da eine Meinung zu. Und ihr vielleicht auch. Ihr seid dafür oder dagegen. Dann gibt es Positionen, wo wir sagen, da sind die Studenten unterwegs auf den Straßen momentan und protestieren gegen die Einführung des Bachelor und des Masters. Sie sind dagegen. Einige sind vielleicht dafür. Dann sind wieder welche für das Buch von Thilo Sarrazin und finden das gut. Und andere sind dagegen. Und jeder von euch hat vielleicht eine Position. Bei anderen Bereichen vielleicht nicht. Aber es gibt viele Bereiche, wo wir sagen, ich bin dafür und ich bin dagegen. Und in manchen Bereichen ist es auch völlig in Ordnung, wenn wir die Meinung wechseln. Im Februar haben wir wieder Wahlen in Hamburg. Und wenn jemand letztes Jahr eine Partei gewählt hat, die er vor drei Jahren gewählt hat und jetzt nächstes Jahr eine andere wählt, dann sagen andere, ja, ist ja in Ordnung. Die Partei wechselt auch ihre Position und ihre Meinung, dann kannst du auch ein Wechselwähler sein. Das kreidet dir niemand so schnell an, es sei denn, du bist ein knallharter, ich wähle immer das gleiche Wähler. Aber es gibt Bereiche in unserem Leben, wenn du da wechselst, und das habe ich jetzt bitterlich in meiner Religionsgruppe erfahren, eigentlich bin ich glücklich, dass Leute sprunghaft wechseln. Das vorletzte Mal, wo wir Rallye-Unterricht hatten, meinten plötzlich zwei, sie sind Dortmund-Fans. Fleur und Conny. Oh, oh, oh. Und die Eltern wissen das vielleicht noch gar nicht. Ich habe das jetzt hier verraten. Und wisst ihr, wie lange ich dafür gebraucht habe? Und ich dachte, ich bin schuld. So, ja? Ich habe wirklich ein Jahr darum hier gekämpft, dass die Leute Dortmund gut finden. Aber das ist in Hamburg eigentlich unmöglich. Und jetzt sagen sie, sie sind Dortmund-Fan. Und ich so, ja, warum denn? Und Flair meinte, ja, die sind jetzt auf Platz 1. Und ich so, und was ist, wenn Dortmund da nicht mehr ist? Dann bin ich nicht mehr Dortmund-Fan. Und was warst du, bevor Dortmund Erster war? Da war ich Mainz-Fan. Da waren die nämlich Erster. Und ich so, nein. Und dann Conny, ich so, was mit dir? Wieso bist du jetzt Dortmund-Fan? Na, HSV spielt gerade so richtig schlecht. Deswegen bin ich Dortmund-Fan. Und ich so, was ist, wenn Dortmund irgendwann schlecht spielt? Dann bin ich nicht mehr Dortmund-Fan. Und ich dachte mir, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Und jeder, der sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, dass in diesem Bereich man so eine Teenie-Sünde machen kann. Ja, mit 11, 12 Jahren, wenn man da mal von einem Verein zum anderen springt, dann ist das in Ordnung. Ja, finde ich auch gut. Aber wenn das jemand macht mit 16, mit 18, mit 24, dann weiß man in der Szene, das ist ein No-Go. Ja, wenn da jemand wechselt, dann ist das ist fast wie Vaterlandsverrat oder WikiLeaks, was da passiert. Oh. Ja, also das geht gar nicht. Und ich habe mich erst gefreut, wow, sie sind Dortmund-Fans, und wusste gleichzeitig innerlich, die haben sich aber nicht festgelegt. Das schwankt ja noch. Und ich frage mich, ob wir uns nicht eigentlich selbst ertappen. Jetzt schmunzeln wir nämlich über die Kids. Aber wenn wir in unser Leben so schauen, dann gibt es Bereiche, wo wir sagen, jetzt lege ich mich fest, aber wenn es nicht mehr gut läuft, wenn ich nicht mehr 1A in meinem Job bin und ein besseres Angebot habe, dann gehe ich. Nicht, weil das mehr Arbeitsspaß bringt oder ich mich da besser wohlfühle oder das Team dort besser ist, sondern weil es da mehr Kohle gibt. Oder ihr habt einen kleinen Knick in der Beziehung. Ja, und wenn es ganz frisch ist, kann man ja noch sagen, ja, okay, es gibt noch andere hübsche Töchter mit hübsche Töchter von umgekehrt. Hübsche Mütter mit hübschen Töchtern. Und man kann wechseln. Später machen das auch noch manche und sagen, kämpfen, festlegen, wofür. Ich mache das jetzt gerade mal einmal ohne zu bewerten. Und jeder hat da so seine Bereiche, wo wir sagen, ja, die Kids, die können da wechseln. Das ist schön anzusehen. Aber wir selbst sind uns für bestimmte Bereiche, wenn es nicht gerade um irgendwelche politischen Themen geht oder irgendwelche Themen, wo wir sagen, da kann die Stimmung auch mal schwanken oder hier soll man einen festen Standpunkt haben. In anderen Bereichen sagen wir, da wollen wir uns nicht festlegen. Und Petrus, das ist so ein Typ, der immer voll aufs Ganze ging. Der sich immer festgelegt hat. Für ihn gab es nicht, ja, vielleicht oder morgen vielleicht. Der hat sich sofort entschieden. Und wenn er sich entschieden hat, dann stand er dazu. Und die Weihnachtsgeschichte von Petrus, die ist deswegen so besonders, wenn wir uns das kleine Baby in der Krippe anschauen, das heranwächst, zum kleinen Teenager wird, zum Jugendlichen und dann mit 30 Jahren ein Mann ist, geht die Geschichte erst richtig los. Die Bibel erzählt die meisten Geschichten von Jesus innerhalb von 3,5 Jahren, von 30 bis 33. Einhalb. Und ich möchte mir drei Begebenheiten mit euch anschauen, wo Jesus Petrus begegnet ist und ihn herausgefordert hat, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht stellen wir uns dabei die Frage, was seine Entscheidung mit unserer Entscheidung zu tun hat. Die erste Geschichte, die beginnt in Markus Kapitel 1, Vers 16. Dort trifft Jesus das erste Mal Petrus. Damals wurde er noch Simon genannt. Wer die Geschichte lesen will, wo er plötzlich den Namen Petrus bekam, muss noch mal ein paar Kapitel weiterlesen. Und dort steht in Vers 16, als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Die erste Begebenheit, der erste Augenblick, wo sie sich sahen, die Jungs sind bei der Arbeit, sie waren Fischer. Jesus kommt vorbei und sagt, folgt mir nach. Und als sie ihre Netze fertig gemacht hatten, alles zur Seite gelegt haben, als sie fertig mit ihrer Arbeit waren, sich umgezogen hatten, den Koffer gepackt hatten, sind sie dann Jesus hinterhergegangen. Nicht ganz so. Sie folgten sofort. Und es steht nicht mal berichtet, weshalb. Es steht nicht mal berichtet, ob die irgendwelche Zweifel hatten, ob die gezögert haben. Nichts. Sie folgten nach. Jesus kommt und ruft Petrus in die Nachfolge. Und oft benutzen wir diesen Text so als Startpunkt: hier, komm, entscheide dich mal. Nachfolge Jesu. Folg ihm nach. Petrus wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, worauf er sich eingelassen hat. Er wusste nicht, was passieren wird, wenn er diesem Mann folgen würde. Er wusste, wow, von dem reden viele Leute. Ich habe schon viel von ihm gehört. Und das ist ein Lehrer, das ist ein Rabbi. Aber was passiert, wenn ich diesem Mann folge? Keine Ahnung. Und er ist ein Risiko eingegangen. Er hat es gewagt. Er hat gesagt, ich gucke mir diesen Mann an und ich folge ihm nach. Und da war er schon ganz straight, ganz geradlinig. Keine halben Sachen, nicht groß gezögert. So kennen wir Petrus. Wenn wir uns das ganze Evangelium anschauen und die anderen Evangelien, Petrus hat sofort, stand immer bei Fuß, stand immer hinter Jesus. Und nun entwickelt sich da die Geschichte, eine Beziehung. Sie verbringen richtig viel Zeit. Petrus erlebt, wie Jesus Menschen heilt, wie er Kranke gesund macht, wie er Leute, die blind sind, das Augenlicht wieder schenkt. Er sieht, wie er Tote auferweckt, wie sie wieder leben. Petrus sieht, wie Jesus Menschen hilft, um die sich niemand kümmert. Und immer ist er an seiner Seite. Und er wird einer seiner engsten Vertrauten. Sie erleben richtig schöne Sachen zusammen. Und sie reden, glaube ich, über alles Mögliche. Und er ist immer derjenige, der gesagt hat, Jesus, ich rücke niemals von deiner Seite. Wir sind so dick. Nichts kommt zwischen uns. Das wurde eine richtige Männerfreundschaft. Er hat gesagt, ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer für dich eintreten. Und jeder, der so einen Kumpel hat oder so eine Freundin, der weiß, auf so einen kann man bauen. Das sind nicht nur leere Worte, der hält das. Der steht dahinter. Der folgt mir wirklich nach. Und dann die zweite Begebenheit. Die steht dann in Kapitel 8, auch in Markus. Nachdem sie schon einiges erlebt hatten, macht Jesus so eine Art Forsa-Umfrage, eine Meinungsumfrage. So wirkt es jedenfalls im ersten Augenblick. Dort steht in Vers 27 in Kapitel 8 bis 29. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia, andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Petrus ist echt so ein Musterschüler. Das wirkt er wirklich so, als wenn Jesus seinen Marktwert testen will. Er macht alles Mögliche für die Bevölkerung. Er versucht, ihnen die gute Nachricht zu bringen, dass er Gottes Sohn ist. Und jetzt will er so wissen, kommt das an? Begreifen die das? Wissen die Leute, wer ich bin? Was denken die über mich? Er könnte ja wirklich so eine Art Umfrage starten, so wie unsere Politiker, wenn man dann zwischendurch diese Werte sich anschaut, Beliebtheit, so und so viel Prozent gestiegen, gesunken, jetzt ist der vor dem anderen und jetzt sollte man lieber den wählen oder den würden wir am liebsten wählen, weil der so unsympathischer vorkommt. So könnte er das auch gerade machen. Und er fragt sie und sie geben ihm sofort Antwort. Oh, die einen sagen, du bist einer der Propheten, der andere, du bist Elia. Und jetzt stellt Jesus eigentlich die Frage, auf die er hinaus will. Und was denkt ihr, wer ich bin? Was denkst du, wer ich bin? Ihm kommt es gar nicht darauf an, was die anderen über ihn denken. Er wollte eigentlich nur eins wissen. Was denkt ihr? Was denkst du? Und Petrus als erster: Du bist Christus. Und das war nicht so eine Floskel. Damit hat er zum Ausdruck gebracht: Du bist unser Retter. Du bist der Messias. Du bist derjenige, der prophezeit worden ist, auf den wir schon lange warten. Du bist derjenige, der uns das Heil bringt. Und das glaube ich. Mir egal, was andere glauben, ich glaube das. Er wieder als Erster. Die anderen waren wahrscheinlich noch am Überlegen. Ja, oder wir hätten das wahrscheinlich auch gesagt, aber war nicht so schnell. Das kennen wir auch manchmal in der Lektion. War der wieder schneller. Du bist der Christus. Jesus führt uns manchmal komische Wege. Er kommt in unser Leben. Wir sind vielleicht Neueinsteiger. Ich weiß nicht, ob du nur Gast bist heute oder ob du schon lange dabei bist. Und wenn du lange dabei bist, dann hat dich Jesus irgendwann in die Nachfolge gerufen und du hast es ausprobiert. Vielleicht bist du mit dem Glauben groß geworden und irgendwann kamst du zu dem Punkt, wo Jesus zu dir kam, wo du das stark gehört hast, innerlich. Das Gefühl hattest, jetzt stellt er mir die Frage, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Nicht, was sagen die anderen von mir, was glaubst du, wer ich bin? Und jetzt wollte er deine Meinung hören, deine Antwort. Er fordert Petrus heraus, er fordert uns heraus. Er führt uns eigentlich zur Entscheidung und wir wissen, glauben wir das, dieses Kind in der Krippe Christus ist? Und wenn ja, glauben wir, dass er geboren wurde, um zu leben oder für uns zu sterben? Und wenn ich das glaube, macht das etwas mit mir oder lässt es mich cool, lässt es mich kalt? Führt es mich zu einer Entscheidung? Oder will ich mich nicht festlegen? Petrus sagt, hey, du bist der Christus. Vielleicht hast du diese Antwort auch getroffen. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Ihre Beziehung wird enger. Sie wird so eng, dass Jesus ihn an Punkte mitnimmt, wo er nur Auserwählte mitnimmt. Wo er mit Gott alleine sein will, und sagt, schieb mal ein paar Stunden Wache, sei mit dabei. Dann geht er weiter und erlebt Sachen und will sich zurückziehen und sagt, jetzt will ich niemanden dabei haben. Aber Petrus sagt, ich komme mit. Und Jesus deutet an, irgendwann wird es um mein Leben gehen. Irgendwann werden sie mein Leben nehmen wollen. Und Petrus sagt, von wegen, ich werde dich beschützen. Ich werde dafür sorgen, dass niemand dir an den Hals geht. Ich stehe zu dir. Und Jesus geht auf ihn ein und sagt, ey, du weißt gar nicht, wovon du redest. Du weißt gar nicht, was du da gerade gesagt hast. Du glaubst, du wirst mir beistehen? Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wir kennen alle diese Situation und er hat es, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr selbst geglaubt. Petrus war felsenfest davon überzeugt, ich stehe zu ihm. Ich habe schon alles mit ihm durchgemacht. Und als dann die Situation kommt, wo die hohen Priester oder der hohe Priester mit seinen Leibwächtern vorbeikommt, im Garten Gethsemane und Jesus mitnehmen will, da zeigt Petrus, dass er zu Jesus steht und nicht nur große Worte spricht, sondern dass er Taten folgen lässt. Und er haut einem das Ohr ab. Und er steht zu Jesus. Von wegen, ich werde dich verleugnen. Ich stehe zu dir. Die dritte Begebenheit, die ich mit euch lesen möchte, möchte ich diesmal aus Johannes lesen. Johannes Kapitel 21, Vers 15 bis 17. Ganz hinten im Johannesevangelium. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagen musste: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. An dieser Stelle ist Jesus schon von den Toten auferstanden. Er wurde schon gekreuzigt. Und jetzt habe ich das Stück weggelassen, wo Jesus, als er abgeführt wurde und verhaftet wurde, vor dem Kriegstribunal der Hohen Priester saß und dazu verurteilt wurde, was in fast jeder christlichen Kirche hängt. Zum Tod am Kreuz. Und in dieser Masse vor diesem Tribunal, wo die ganzen Menschen waren, hat sich auch Petrus untergemischt. Irgendwo stand er da. Und er hörte die Entscheidung, dass er zum Tode verurteilt wird. Und plötzlich erkannte ihn jemand und meinte zu Petrus: Hä, gehörst du nicht zu denen, die ihm die ganze Zeit nachgefolgt sind? Gehörst du nicht zu dieser Gruppe von Jesus? Und er so: Ich? Nein. Ich doch nicht. Und das passierte dreimal. Und dann krähte der Hahn. Derjenige, der immer sagte: Ich bin für dich da, ich werde dich niemals enttäuschen, versagte. Und jetzt dieser Text. Dieser Dreiklang, wo Jesus dreimal Petrus fragt: Liebst du mich? Der erinnert daran, dass Petrus dreimal Jesus verleugnet hat. Aber das ist gar nicht alles. Das Entscheidende sind die Worte: Liebst du mich? Als ich mir das im Griechischen angeschaut habe, fiel mir erst auf, wie die beiden miteinander reden. Dass sie zwei verschiedene Wörter benutzen. Dass sie nicht aneinander vorbeireden, aber zwei unterschiedliche Sachen meinen. Das erste Mal fragt Jesus Petrus: Agapasme? Liebst du mich? Und Agapasme heißt: Liebst du mich von ganzem Herzen? Würdest du alles für mich tun? Stehst du an meiner Seite und das, was du versprochen hast, bist du ein Freund für mich, der sich aufopfern würde, der alles für mich geben würde? Bist du jemand, der mich von tiefstem Inneren liebt? Und die Antwort von Petrus war: Philose. Ja, ich mag dich. Ich mag dich. Ich glaube, Petrus war erstmal über sich selbst erschreckt. Er wusste, dass er immer gesagt hatte in der Vergangenheit: Klar liebe ich dich. Aber jetzt hat er am eigenen Leib erfahren, dass er sein Wort nicht hält. Und er hat nie leere Versprechungen gemacht. Und wenn er jetzt sagen würde: Ja, ich liebe dich, wüsste er vielleicht gar nicht selbst, ob er das wieder halten könnte. Ob er dieses Versprechen, was er einst gegeben hat, nicht wieder brechen würde. Und deswegen wollte er diesmal seinen Mund nicht zu voll nehmen. So habe ich das Gefühl, dass er hier stoppt und bremst und sagt: Ich mag dich. Vielleicht über sich selbst enttäuscht und die Angst davor, seine Flamme, die er einst für Jesus hatte, wieder komplett aufflammen zu lassen. Uns geht es vielleicht ähnlich. Wir werden in die Nachfolge gerufen oder versuchen, einen Schritt mit Jesus zu gehen. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo Jesus zu uns kommt und sagt: Was glaubst du, wer ich bin? Und wir sagen: Du bist der Christus. Und dann kommen Punkte in unserem Leben, wo wir versagen, wo wir nicht zu ihm stehen, wo wir uns schämen, wo wir vielleicht nicht glauben, dass er Sachen vollbringen kann, die niemand vollbringen kann von uns. Oder wo wir in zwischenmenschlichen Beziehungen scheitern und wissen: Eigentlich hätte ich anders leben sollen, andere Entscheidungen treffen sollen. Oder: Hier habe ich mein Wort nicht gehalten, hier habe ich es gebrochen. Und habe vor Gott und oder einem Nächsten gesündigt. Hab versagt. Und dann finden wir uns in der Geschichte von Petrus wieder. Und würden vielleicht antworten: Liebst du mich? Ja, ich mag dich. Ich mag dich. Aber lieben würde ja bedeuten, dass ich alles gebe. Dass ich mich komplett hingebe. Ohne Wenn und Aber. Und dann fragt Jesus Petrus erneut: Agapasme, liebst du mich? Und wieder antwortet Petrus: Philose, du weißt doch, dass ich dich mag. Du weißt doch, dass ich dich mag. Warum fragst du überhaupt? Und jetzt, das zweite Mal, merkt er schon, okay, jetzt willst du darauf hinaus, dass ich mein Wort nicht gehalten habe und ist vielleicht sogar ein bisschen beschämt. Ich weiß nicht, ob es euch schwerfällt, wenn ihr wisst, dass ihr etwas gemacht habt, was nicht gut war, euch im Gebet dann manchmal schämt. Überhaupt zu Gott zu kommen und ihm das zu sagen, dass es dann eine Überwindung ist. So wie man manchmal dann Menschen nicht in die Augen mehr schauen kann, dass man nicht mehr richtig vor Gott treten kann. Und so wie Petrus vielleicht wieder sagt, ich mag dich und du weißt es doch. Und jetzt das dritte Mal. Da fragt Jesus Petrus, phileis me? Phileis me? Magst du mich denn wenigstens? Er fragt ihn nicht mehr, agapas me? Liebst du mich? Er fragt Petrus jetzt, magst du mich denn wenigstens? Zweimal hat Petrus gesagt, ich mag dich. Und jetzt fragt Jesus, magst du mich denn wenigstens? Das klingt ein bisschen so, als wenn Jesus das nimmt, was da ist. Und wenn es nur ein Fünkchen mögen ist. Als Gott Mensch wird, hat er sich klein gemacht und kam auf diese Erde, um für uns zu sterben. Und in unserem persönlichen Leben kommt uns da genauso Gott entgegen wie hier dem Petrus. Und wenn er nur den kleinen Finger kriegt, dass er den dann nimmt. Magst du mich denn wenigstens? Meinst du das ernst, was du da gerade gesagt hast? Magst du mich wirklich? Magst du mich? Wenn du mich schon nicht liebst, magst du mich wenigstens? Und jetzt wurde Petrus traurig. Weil jetzt hat er begriffen, er kriegt keinen reingewirkt. Er wird nicht getadelt. Er kriegt nicht von Jesus irgendeinen tollen Lehrsatz, eine tolle Theologie, jetzt mach ernst und einen Riesenaufruf. Jetzt steht Jesus da und nimmt das, was da ist. Er will gar nicht alles mehr haben. Obwohl wollen vielleicht schon, aber er weiß, dass er nicht mehr kriegt. Manchmal wissen wir das auch. Manchmal kriegen wir nicht mehr als ich mag dich. Und manchmal geben wir nicht mehr als ich mag dich. Finde ich alles ganz nett. Hier ab und zu in den Gottesdienst zu kommen, ist ganz schön. Mit unseren Geschwistern zusammen zu sein, nachher im Grindelcafé, das ist schön. Das tut gut. Ich mag das. Es baut mich auf. Es gibt mir Kraft. Aber lieben, da müsste ich mich ja festlegen. Da müsste ich ja alles geben. Das würde ja bedeuten, dass ich keine Sicherheit habe. Dass ich auf Risiko gehe, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mit diesem Jesus lebe. Dass ich alles auf eine Karte setze. Wie in so einer Beziehung, wo man sagt, irgendwann willst du mich heiraten. Alles auf eine Karte. Und auch in Beziehung kommt es irgendwann an den Punkt, wo der eine den anderen nur noch mag. Und der andere vielleicht den anderen liebt. Und derjenige, der liebt, nimmt vielleicht dieses Mögen an, aber wünscht sich, dass der andere einen auch liebt. In dieser Situation ist Jesus jetzt. Er fragt uns, ob wir ihn mögen. Und hier in dieser Geschichte geht es jetzt darum, dass egal an welchem Punkt wir sind, Jesus uns herausfordert, mit ihm zu gehen. Und er sich eigentlich mehr wünscht. Und wenn wir wissen, dass sich jemand mehr wünscht, dass er eine klare Entscheidung will, dann lebt es sich manchmal wirklich schwierig, wenn ich weiß, ich gebe jemandem den kleinen Finger und eigentlich habe ich mich doch schon mal längst für ihn entschieden. Habe die Hand wieder zurückgenommen. Oder wenn du hier jemand bist, der vielleicht noch nie die ganze Hand gegeben hat, weil du Jesus gerade erst kennenlernst, weil du gerade erst bei dem ersten Schritt bist. Ich folge ihm nach und guck mal, wie er ist. Dann will ich dich jetzt nicht überfordern. dann gilt das, was ich jetzt sage, nur denjenigen, die schon lange mit Jesus leben, die mit ihm groß geworden sind und die schon an diesem Punkt waren, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Und wenn du darauf geantwortet hast, ich glaube, du bist Christus, und dann wieder an diese Situation gekommen bist, wo du vielleicht jetzt nur noch sagen würdest, ich mag dich, dann stellt sich jetzt die Frage, ob du ihm die Hand wiedergeben willst. Ob du ihm nicht sagen möchtest, agapais te, ich liebe dich. Ich liebe dich. Die Antwort, die man geben kann, die Entscheidung, die man treffen kann, da hat Jesus uns ein Symbol gegeben. Er hat gesagt, wenn du Ja sagen willst, von ganzem Herzen, hier ist Wasser, lass dich taufen. Wenn du es ehrlich meinst, dann lass dich taufen. Wenn du deinen ganzen Körper, dein ganzes Sein mir geben möchtest, dann lass dich taufen. Ich weiß nicht, wer von euch getauft ist und wer nicht. Und ich möchte auch nicht diejenigen, die nicht getauft sind, jetzt sagen, lass dich taufen. Aber denjenigen, die an diesem Punkt sind, die wissen, eigentlich hat mich Jesus schon ein paar Mal gefragt, was glaub ich, wer du bist. Was glaubst du, wer ist Jesus? Und wenn du darauf antwortest, er ist Christus, warum dammelst du dann rum? Lässt es dich cool, lässt es dich kalt, dass er für dich gekommen ist? Oder ist es schwierig, sich festzulegen? Ich glaube, es ist schwierig, sich festzulegen. Und es ist nicht leicht, einen Schritt zu gehen, der vielleicht endgültig ist. Weil man vielleicht hat Angst davor, Jesus wieder zu enttäuschen. Zu sagen, ich bin noch nicht perfekt. Aber hier in dieser Geschichte sieht man, wie Jesus mit solchen Menschen umgeht. Er sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Dreimal. Obwohl Petrus nur sagt, ich mag dich, sagt Jesus, ich setze auf dich. Ich vertraue dir alles an. Ich glaube, dass du meine Gemeinde leiten kannst. Vielleicht würde er zu dir sagen, ich glaube, dass du keine Angst haben brauchst, mit mir zu leben. Du brauchst keine Angst davor zu haben, zu versagen. Du brauchst keine Angst dafür zu haben, dass du in deinem Leben Jesus enttäuscht und er dich deswegen nicht mehr lieben würde. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Er will einfach nur, dass du ihm deine Hand entgegenstreckst. Das wünscht er sich. Jeder von uns steht woanders. Und jedem von uns ist die Antwort selbst überlassen. Und ich wünsche mir, dass Weihnachten uns jedes Jahr zu dieser Frage bringt, wo stehe ich? Und was mache ich jetzt? Mag ich Jesus oder liebe ich ihn? Amen.